Ich möchte einmal eine Stelle vorlesen, jetzt nicht die Pfingstbotschaft selbst, sondern die Vorbereitung, wie Jesus seine Jünger auf diesen Tag, auf dieses Ereignis vorbereitet. Das steht in der Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 8. Da heißt es, und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat in Wasser getauft, ihr aber sollt im Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu erkennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Bis dahin. Ich möchte heute über die Bedeutung der Taufe sprechen und erst einmal ein bisschen Insider-Meinungen mit uns so ein Stück reflektieren. Das heißt, ich spreche jetzt mal über etwas, was Christen, besonders charismatische Christen, so bewegt und was viele Menschen, die jetzt außerhalb der Kirche oder sagen wir mal mit der Kirche nicht so viel am Hut haben, nicht besonders bewegt und wahrscheinlich auch gar nicht zur Kenntnis genommen haben, was es unter Christen so für Diskussionen und auch Konflikte und unterschiedliche Meinungen gibt. Trotzdem ist es immer ein wichtiger Punkt, gerade wenn es sich um den Heiligen Geist dreht, also der Heilige Geist. Viele Christen glauben, dass diese Taufe mit dem Heiligen Geist, das ist so ein Fachbegriff, abgeleitet natürlich davon, Johannes wird mit Wasser taufen, aber Jesus wird mit oder im Heiligen Geist taufen, dass diese Taufe im Heiligen Geist ein zweites Ereignis ist in der Geschichte eines Christen. Also zuerst, das erste Ereignis ist, er bekehrt sich zu Jesus, er nimmt Jesus an, ganz bewusst, glaubt an ihn und dann rechnet man damit, dass Gott das auch annimmt und ihm ein neues Leben schenkt, wir nennen das neue Geburt, neue Kreation, Wiedergeburt, das sind alles so Fachbegriffe. Und dann ist dieses zweite Ereignis quasi, dieses zweite Erlebnis, das ist dann nach der Taufe, nach der Wassertaufe, die Taufe im Heiligen Geist. Und viele Gemeinden und viele Christen, gerade aus pfingstlichen und charismatischen Gemeinden, haben dann darauf gewartet, nachdem sie Christ geworden sind, dass sie diese Taufe im Heiligen Geist erleben. Da kursierten dann wieder verschiedene Meinungen, wie zeigt sich denn überhaupt, ob man die jetzt hat oder nicht hat. Und eine Meinung, die früher sehr populär war unter pfingstlichen Christen war, wenn du in neuen Sprachen redest, also wenn der Heilige Geist quasi durch dich redet, anfängt zu sprechen in einer Sprache, die du selber nicht verstehst, dann hast du es. Und dieses Besitztumsdenken hat sich auch oft dann, sagen wir mal, in nicht nur positiver Weise fortgepflanzt, dass man immer davon ausgegangen ist, habe ich es jetzt oder habe ich es nicht. Und wenn man es hatte, dann haben die Leute das oft eingetütet und dann blieb das irgendwie auch dabei. Das hat mich als junger Christ manchmal maßlos irritiert, dass ich in Gemeinden kam, wo die Leute also wirklich prophezeiten und in neuen Sprachen sprachen und alles super, nur ihr Charakter, das kannst du vergessen. Eine Streitigkeit unter denen und eine versteinerte Gesichter, also wenn wir solche Lieder gesungen hätten wie jetzt, dann das wäre gar nicht gegangen. Und so weiter und so fort. Und das passte für mich irgendwie so überhaupt nicht zusammen. Aber ich glaube, das kommt aus diesem Besitzstandsdenken. Ne? Habe ich es schon oder habe ich es nicht? Aber das war eine Sache, also die Taufe im Heiligen Geist ist ein zweites Ereignis, das ist die Theologie, im Grunde genommen die sogenannte pentekostale Theologie. Und dann kommen Christen natürlich mit der Frage, ja, wenn ich das jetzt nicht erlebt habe, was bin ich denn dann? Ein Christ zweiter Klasse? Oft wurden Pfingstler dann auch als arrogant angesehen, weil sie quasi im Grunde genommen zumindest so wirkten, teilweise nicht nur so wirkten, dass sie so auf die anderen herabguckten und sagten, du bist Christ, aber noch nicht geisterfüllt, du Armer, ne? Bist so eine trockene Rosine, da fehlt das Leben, ne? Und so weiter. Irgendwie, das war nicht so prickelnd. Und dann kommt so eine Frage, ja, was ist denn mit denen, die das jetzt nicht erlebt haben? Sind die denn, haben die denn keinen Heiligen Geist? Ein interessantes Gespräch hatten wir, unser nächster ZDF-Gottesdienst hat ja auch zum Thema Heiliger Geist, und mit dem Beauftragten der evangelischen Kirche haben wir dann darüber gesprochen, und er sagte, er hat sowieso so eine Frage, kann man den Heiligen Geist denn überhaupt besitzen? Also die Leute sagen, hab ich. Ne? Also ich sag euch mal ehrlich, nehme mal gleich das Ende der Predigt voraus, ich wünschte, er besitzt uns. Und nicht nur wir ihn. Aber kehren wir mal zum Anfang zurück. Ne? Einige schalten jetzt schon ab und sagen, jetzt wissen wir es ja, jetzt brauchen wir nicht mehr weiterreden. Aber wie ist das? Da kommt diese Frage auf, und dann ist in den Pfingstgemeinden und in der Pfingsttheologie eine besondere Theorie entstanden. Nein, natürlich habt ihr, die ihr das noch nicht erlebt habt, ihr habt also auch den Heiligen Geist, aber die Pfingsten bedeutet, das ist eine Ausrüstung zum Dienst, eine Kraftausrüstung. Da geht es also um Kraft, um Power. Ja, das geht auch darum. Aber dann wurde wiederum diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist ein Stück reduziert auf Kraftausrüstung für den Dienst. Und wenn jemand sagt, ja, ich habe aber gar keine Lust zum Dienen, dann erübrigt sich die Sache ja auch mit der Kraft. Dann gibt es eine andere Meinung darüber, die sagt, wenn jemand sich bekehrt und von Neuem geboren wird von Gott, das ist genau dasselbe, wie wenn er mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Also die Taufe im Heiligen Geist findet faktisch mit der Bekehrung statt. Ist vielleicht ein bisschen abstrakt, also man spürt sie nicht, man merkt sie nicht, aber sie ist dann, sagen wir mal, rein theologisch postuliert da. Das ist so eine andere Meinung, die ist sehr weit vertreten, auch unter Christen. Da kommt natürlich die Frage wieder, die Rückfrage, ja, wieso wurde Jesus dann mit dem Heiligen Geist erfüllt? Der war doch von vornherein schon aus dem Geist Gottes geboren. Der war ja Gottes Sohn. Und der Geist Gottes war ja von vorne an in ihm. Wenn das alles so zusammenfällt, warum gab es dann diesen Moment nach seiner Taufe, wo der Heilige Geist dann nochmal quasi auf ihn kam? Diese Frage wird dann für mich auch interessant beantwortet, dass man sagt, ja, um die Zeit Jesu herum, das ist so eine Sonderzeit. Da galten besondere Regeln. Das kann ich jetzt aus der Bibel nicht so rauslesen, aber es ist eine Antwort, und viele halten sich daran. Und man streitet sich darüber. Dann gibt es noch eine Meinung, die ist komplett anders. Mit der bin ich früher sehr konfrontiert worden. Die sagt, diese ganzen Gaben im Heiligen Geist, also Prophetie und Reden in neuen Sprachen und Heilung und so, das ist alles nur für damals gewesen. Das gibt es heute nicht mehr. Und so entstand eine enorme Kritik auch gegenüber den pfingstlichen und charismatischen Strömungen. Die ging so weit, dass das sogar dämonisiert wurde. Das heißt, dass jetzt Leute, die anfingen zu prophezeien oder in anderen Sprachen zu reden, das waren alles Leute, die im Grunde genommen vom Teufel besessen waren und die quasi dämonisiert da irgendwelche Sachen von sich gegeben haben. Mit dieser Meinung bin ich damals, als ich gläubig geworden bin, sehr konfrontiert worden. Und das war ganz interessant, denn waren auch viele immer der Meinung, wenn man sich so anfasst beim Beten, ne, dann springt so ein böser Geist immer über. Dann hieß es immer, fasst bloß nicht deinen Nachbarn an, ne, sonst dann hast du es. Ne? Also ihr Lieben, wenn wir über christlichen Aberglauben sprechen, da könnte ich eine Menge erzählen. Gibt eine Menge. Aber das war auch eine Meinung und die existiert heute noch. Also guckt mal, müsst mal Pfingsten googeln oder Pfingstler und so, da werdet ihr garantiert relativ oben schon eine Generalkritik an den Pfingstlern finden. Und das sind so die Meinungen, die kursieren. Und wie bewegen wir uns in diesem ganzen Spektrum? Erst einmal ist mir Folgendes aufgefallen. Manchmal sind unsere Theologien tatsächlich nur akademisch. Das heißt, wir haben irgendwas im Kopf, wir streiten darüber, aber es kommt unterm Strich eigentlich wenig raus. Und wenn was rauskommt, dann ist es manchmal völlig egal, was die Leute so im Kopf haben. Da sind also die einen, die sagen, ja, mit der Bekehrung hast du das ganze Paket. Und du musst es jetzt nur quasi aktivieren. Du musst Gott vertrauen und den Heiligen Geist mal in dir wirken lassen. Und dann kommen die Gaben und dann kommen Dinge und Sachen zustande, die von Gott gewirkt sind. Und siehe da, es funktioniert. Und dann kommen die anderen und sagen, nein, du brauchst eine extra Erfahrung. Das ist eine extra Erfahrung. Du musst warten, bis der Heilige Geist klar auf dich fällt. Und wenn du dieses Erlebnis hast, dann kannst du eben auch in den Gaben des Heiligen Geistes dienen und so weiter und so fort. Und siehe da, es funktioniert. Und bei anderen funktioniert es nicht so sehr auf der einen oder anderen Weise. Und ich denke, eigentlich ist es gar nicht so wichtig, welche speziellen Ansichten wir haben, weil manchmal Dinge in der Bibel stehen, die man nicht immer so ganz eindeutig zuordnen kann, sondern wichtig ist, dass Gott zum Zug kommt. Glaubt ihr das auch? Wichtig ist nur, dass Gott zum Zug kommt. Und wenn er durch seinen Heiligen Geist in uns wirken will, dann ist es doch gar nicht so wichtig, an welchem Punkt ich es jetzt genau festmache, wo das anfängt. Wichtig ist, dass es stattfindet. Kennt ihr euren Geburtstag? Ja? Seid ihr euch da eigentlich wirklich sicher? Eure Eltern könnten euch ja belogen haben. Oder weiß jemand also aus der Erinnerung genau, wann er geboren ist? Du weißt doch nur, dass du da bist. Also weil du da bist, gehst du mal davon aus, dass du geboren bist. Also zumindest ich habe so ein schlichtes Gemüt, ne? Vielleicht denkt ihr da ein bisschen anders, aber ich gehe davon aus. Seht mal, und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wenn er wirkt, dann wirkt er und darum geht es doch. Und nicht, dass wir ganz genau festmachen, ja, das ist jetzt aber genau hier und hier muss es auch sein oder es ist genau hier. Wichtig ist, dass er wirkt und wichtig ist, dass Gott uns beteiligt daran, dass er wirkt. Der kommt also nicht plötzlich nur so über uns, du gehst so nichts ahnend einkaufen und plötzlich wumm, und an der Kasse gibst du gleich einen Hunderter, obwohl du nur für 1 Euro was gekauft hast, weil du so von der Freude des Herrn erfüllt bist. Oder du fährst mit 80 durch die Innenstadt, weil die Freude des Herrn das Gaspedal aktiviert hat und dann musst du zahlen. Dann wartet natürlich auch gleich der Blitz. Ne, genau dann, so passiert es mir zumindest. Wie geht es da mit euch? Also es ist immer die Freude des Herrn, wenn ich geblitzt werde. Bernd, du bist ein Zweifler. Gut. Also es geht darum, dass das nicht einfach nur so über uns kommt, sondern dass Gott will, dass wir daran mitwirken. Und ich will mal einen Bibelvers lesen. Der steht im 1. Korinther 14, Vers 1. Da steht, strebt nach der Liebe. Das ist, kommt später nochmal. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, aber am meisten um die Gabe der prophetischen Rede. Jetzt wollen wir das mal nicht so speziell beleuchten, was jetzt wichtiger ist und was unwichtiger ist, sondern da steht, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Bemüht euch. Das heißt, macht es auch zu eurem Anliegen, dass Gottes Geist durch euch und in euch etwas bewirkt. Zu seiner Ehre, nicht zu unserer Ehre. Das heißt, es ist also nicht nur so ein passives Geschehen, dass man sich dorthin stellt und sagt, nun mach mal, sondern es ist ein aktives Geschehen. Das heißt, Gott wartet tatsächlich auch darauf, dass ich es möchte. Eine Frau hat mal zu mir gesagt, wenn Gott unbedingt will, dann wäre ich auch bereit, in neuen Sprachen zu sprechen. Und da dachte ich, wie stellt sie sich das vor? Kommt da der liebe Gott und sagt, du komm mal her? Und dann legt er so eine Art Kette oder so eine eiserne Faust an. Und dann wird er so die Zunge oder den Mund oder irgendwie so bewegen. Das macht er nicht. Sondern es kommen immer zwei Dinge zusammen. Wie überhaupt im Leben mit Gott. Es kommen immer zwei Dinge zusammen. Die Güte und die Gnade und die Liebe Gottes zu uns und unsere Antwort darauf, ob wir das auch wollen. Oder nicht wollen. Überall ist das so. Es fängt schon mit der Nachfolge Jesu an. Und deswegen sagt Jesus auch Folgendes, ein ganz interessanter Vers, der mich übrigens sehr ermutigt hat, dieser ganzen Angsttheologie, dass das also dämonisch sein könnte und so weiter, nicht zu folgen. Das sagt Jesus in Lukas Kapitel 11, Vers 11, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihm um einen Fisch bittet. Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Das heißt, Gott will uns den Heiligen Geist geben, er will uns damit erfüllen, aber er wartet auch auf eine Sache, das steht hier so indirekt einfach drin, die ihn darum bitten. Ich glaube, für Jesus war damals die Betonung, die ihn darauf bitten, gar nicht so groß, sondern das war irgendwie, glaube ich, bei seinen Jüngern ziemlich selbstverständlich, sie folgten ihrem Herrn und sie wollten gerne das haben, was er hatte und wollten lernen von ihm, deswegen waren sie ja Jünger. Heute ist das manchmal anders. Heute werden Leute Christen und ansonsten ist das Leben schön und wenn jetzt nicht eine Katastrophe passiert, dann ist das Gebet eigentlich nur, sagen wir mal, so ein Nebenfaktor im Leben. Und diese Sehnsucht, warum sollte ich überhaupt um den Heiligen Geist beten, ja wozu brauche ich den, es lebt sich doch auch so ganz gut. Diese Sehnsucht ist oft gar nicht mehr da. Das liegt ein wenig daran, weil wir, glaube ich, ein Stück vergessen haben, wozu wir überhaupt da sind und wozu uns Gott beruft. Dass es uns nur darum geht, ja, ich habe jetzt Jesus, ich komme in den Himmel, ich bin Christ, wunderbar. Und ansonsten wünschte ich, ich hätte auch mal so viel Geld wie mein Nachbar, der gar kein Christ ist. Wo hat er das überhaupt her? Ne? Das hätte ich jetzt auch gern. So, aber wenn wir verstehen, wozu uns Jesus eigentlich ruft, dann kommt auch diese Sehnsucht auf, dass wir ihn darum bitten, diesen Heiligen Geist zu bekommen. Ich möchte das einmal erklären, was der Heilige Geist überhaupt bedeutet, warum Jesus überhaupt seinen Jüngern sagt, ihr sollt in Jerusalem warten, bis der Heilige Geist kommt. Ihr Lieben, das ganze Evangelium, also unser ganzer christlicher Glaube, funktioniert nur, wenn Jesus selber gegenwärtig ist. Diese Botschaft ist leider über die Jahrhunderte und Jahrtausende oft total verschütt gegangen. Das ganze Evangelium funktioniert nur, wenn Jesus gegenwärtig ist. Viele denken, das Christentum ist eigentlich so eine Art Judentum mit ein paar anderen Gesetzen. Also im Grunde genommen ist es eigentlich nur eine Fortsetzung des Alten Testamentes, nur dass man so bestimmte Gesetze aus dem Alten Testament, die wir ja auch gar nicht mögen, mit den ganzen Opfern und so weiter, das haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt wird es alles etwas liberaler. Im Grunde genommen so eine Art liberales Judentum, das ist Christentum. Und einige sagen, ja, und dann kommt ja auch noch die Gnade. Die Gnade war übrigens den Juden auch schon bekannt, also nur mal nebenbei. Das ist nicht eine Erfindung von Jesus. Aber dann kommt auch noch die Gnade und Gott ist ja gnädig und überhaupt und erkennt mich ja und weiß ja und so weiter. Und dann gilt irgendwie gar nicht mehr sowas. Aber es ist eigentlich immer eine Art Regelkatalog. Und wenn wir Christen gefragt werden, werden wir immer nach Regeln gefragt. Was denkst du denn darüber? Oder was denkst du denn darüber? Oder wie ist denn jetzt deine Meinung darüber? Und das kommt natürlich auch teilweise durch die Kirchengeschichte und durch die verfassten Kirchen, die dann immer Regeln gemacht haben für sich und möglichst auch noch für die Länder und für die Politik und was die alles machen sollen und so weiter. Die Regeln ändern sich dann im Laufe der Jahrhunderte, aber es sind immer Regeln, 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 Regeln. Und selbst wenn man Regeln abschafft, lebt man immer noch mit Regeln, denn man müsste sie nicht abschaffen, wenn man nicht mehr damit leben würde. Aber der Kern des Evangeliums ist eigentlich ein ganz anderer. Es gibt eigentlich nur noch eine Regel für uns und die lautet, Jesus folgen. Das Einzige, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, ist, folge mir nach. Der hat ihnen nicht so ein Manifest seiner Gedanken erstmal vorgelesen. So, lies erstmal mein neues christliches Manifest. Kannst du das unterschreiben? Ja, das kann ich unterschreiben, finde ich total gut. Ne? Und dann machst du das und dann bist du Christ. Nein, so ist das nicht. Sondern Jesus sagt nichts ahnenden Leuten, was überhaupt auf sie zukommt. Er sagt, folge mir nach. Das Einzige, was sie ahnten, was sie innerlich spürten, ist, dieser Jesus von Nazareth ist von Gott geschickt. Dieser Mann ist total besonders. Und das haben sie dann ja auch später entdeckt. Du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes. Aber das Einzige, was er ihnen eigentlich sagte, ist, folg mir nach. Und alles andere geschah dann in der Nachfolge. Anders ging das gar nicht. Und weil Jesus ja nun mal als Person nur an einem Ort zu einer Zeit sein konnte, mussten auch alle Nachfolger an einem Ort zu einer Zeit sein. Sonst konnte man ihm nicht nachfolgen, ging ja nicht. Und dann kommt dieser komische Satz, den Jesus sagt, ich werde von euch gehen und es ist gut, dass ich gehe. Und die Jünger fragen, wieso ist das denn gut? Und da sagt Jesus, weil sonst nicht der kommen kann, den ich euch sende, nämlich der Tröster, der Heilige Geist. Ja, warum ist es denn besser, den Heiligen Geist zu haben, als Jesus leibhaftig quasi hier? Weil der Heilige Geist ist der Geist Jesu. Der Heilige Geist ist die Gegenwart Jesu Christi, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Er ist wirklich da, aber nicht sichtbar, auch hier. Aber er ist nicht nur hier, sondern er ist auch in Amerika und in Russland und in China und in Iran und in Afrika und wo auch immer. Er ist überall gleichzeitig. Das konnte er als Person nicht, aber im Geist ja. Und das Evangelium funktioniert nur mit der Gegenwart Jesu. Wer Christ ist und ohne Jesus quasi, ohne diese Gegenwart, versucht sein Leben als Christ zu leben, lebt quasi nur nach einer Checkliste. Der versucht immer nur rauszukriegen, was ist richtig, was ist falsch. Wie sollte ich denn als Christ jetzt handeln? Die Gegenwart Jesu erzeugt ein völlig anderes Leben, ihr Lieben. Zum Beispiel, dass ich immer individuell reagieren kann. Ich brauche keine, wie soll ich sagen, ich brauche nicht so einen Generalsatz, wenn du den und den Menschen triffst, musst du so und so mit ihm umgehen. Ne? Und wenn du den und den triffst, musst du so und so mit ihm umgehen. Und dummerweise triffst du jetzt jemanden, der überhaupt nicht in dieses Schema passt. Und dann weißt du gar nichts mehr. Aber bei Jesus ist das anders. Wenn Jesus da ist und wenn er tatsächlich in kommunikativer Nähe ist, also du mit ihm reden, kommunizieren kannst und er mit dir, dann ist es völlig egal, in welche Situation du kommst. Es ist völlig egal, wem du begegnest. Es ist völlig egal, was passiert. Du kannst immer Jesus fragen. Das ist wie ein Bergführer. Der muss dir nicht erklären, welchen Weg er jetzt vorhat, mit dir auf den Berg zu gehen. Sondern solange du bei ihm bleibst, hast du auch einen richtigen Weg. Und solange er in Sichtweite bleibt, bist du auf dem richtigen Kurs. Und kannst ihn dann auch fragen, kannst mit ihm klönen und was weiß ich alles. Das geschieht in der Gegenwart. Und das ganze Evangelium lebt von der Gegenwart Jesu. Und das Problem, dass der Heilige Geist so, sagen wir mal, vergessen wurde, liegt mit daran, weil in der Kirchengeschichte das Evangelium zu einer Art Gesetzeslehre umgeformt wurde. Und dann ging es um christliche Gesetze, um christliches Verhalten und so. Und das hat sich dann durch die Zeit ja immer verändert, was man so meinte, was christliches Verhalten ist. Aber es ging nie um diese direkte Beziehung. Aber genau darum geht es, ihr Lieben. Ich sage einmal, als Jesus da zu seinen Jüngern redete in der Apostelgeschichte, da sagt er, da passiert was ganz Einfaches. Jesus geht, sein Geist kommt. So einfach ist das. Jesus geht, sein Geist kommt. Und da gab es noch so eine Zeit dazwischen und von dieser Zeit sagt er, wartet. Wartet, bis ich quasi wiedergekommen bin im Heiligen Geist. Jesus geht, sein Geist kommt. Das heißt, das Wesen von Pfingsten ist jetzt nicht nur Kraft, das ist es auch. Es ist auch nicht nur Dienst, sondern es ist essentiell unser Leben mit Christus. Wir können gar nicht ohne Pfingsten Christen sein. Wir können nur irgendwelchen christlichen Schablonen folgen. Aber wir können nicht Christen sein, das heißt mit Christus verbunden sein. Das geht gar nicht. Und deswegen sagt Paulus auch im Römerbrief, das klingt so radikal, aber das ist gar nicht so böse gemeint, wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Das ist jetzt nicht so ein Ausschlussverfahren. Hast du ihn, muss man irgendwie gucken, wie kann ich denn das feststellen? Das ist gar nicht so ein Ausschlussverfahren, sondern das ist eine Tatsache. Du brauchst die Gegenwart Jesu, auch wenn er jetzt nicht mehr sichtbar ist im Heiligen Geist, sonst bist du nicht mit ihm verbunden und du kannst dann auch gar nicht als Christ leben. Du kannst nur nach irgendwelchen überlieferten Prinzipien leben, die du denkst, die jetzt für immer gelten. Das ist ganz interessant. Jesus hat ja seinen Jüngern nun auch Anweisungen gegeben. Er hat ja schon Worte gegeben und in der Bergpredigt auch Prinzipien. Aber er hat diese Anweisung ganz direkt immer mit seiner Gegenwart verbunden. Ich lese euch mal eine Stelle vor aus dem Johannesevangelium. Johannes 14, Vers 23. Da heißt es, da sagt Jesus, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Gut, das ist klar, ne? Jesus sagt was, wir sollen es tun. Das, so kennen das viele auch, ne? Also er gibt ein paar Vorschriften und danach versuchen wir jetzt zu handeln. Aber dann setzt er fort, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und manche denken, ach so, wenn ich jetzt also seine Gebote befolge, also das tue, was Jesus sagt, dann kriege ich sozusagen als Belohnung, als so ein Bonus, ne, so eine Bonuszahlung, der Vater wird kommen und dann kriege ich irgendwie so ein besonders schönes Glückserlebnis oder was weiß ich. Aber so ist das nicht gemeint, sondern es ist gemeint, hier ist ein Sinnzusammenhang. Du kannst meinem Wort nur folgen, wenn ich da bin und dir helfe. Ihr könnt nichts tun ohne mich, sagt Jesus. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist ein etwas Gegenseitiges. Natürlich folgen wir seinem Wort, aber wir können es nur in seiner Gegenwart. Und in seiner Gegenwart wird uns sein Wort auch beleuchtet. Das heißt, wir fangen es an zu verstehen in der Situation, in der wir uns gerade befinden. Und das ist halt immer sehr unterschiedlich. Das heißt, mit der Gegenwart Jesu werden wir plötzlich unabhängig von einem Regelwerk. Obwohl alles, was Jesus gesagt hat, richtig ist, werden wir trotzdem davon ein Stück unabhängig, weil wir verstehen lernen in der jeweiligen Situation, wie wir damit umgehen sollen. Zum Beispiel sagt Jesus ja an einer Stelle, habe ich gerade mit den Konfirmanden gelesen, verkauft alles und folgt mir nach. Ich möchte mal wissen, ob ihr jetzt nach einem Regelwerk lebt. Also, ne, verkauft mal jetzt alles. Ne, alle denken, ne, das kann ja nicht angehen. Ne? Also für mich geht das schon mal nicht, ich kann doch nicht jetzt alles verkaufen oder so. Ne? Wisst ihr, dass wir das nicht sofort eins zu eins umsetzen, liegt daran, nicht weil wir nicht verkaufen wollen, davon gehe ich mal aus, ihr möchtet am liebsten alles verkaufen. Ne? Nein, weil wir verbunden sind mit Jesus und er uns erklärt, wie wir auch mit unseren Finanzen umgehen sollen, wie wir mit den Dingen umgehen sollen. Wir lesen etwas in der Bibel, aber er erklärt es uns durch den Heiligen Geist, das ist ja sein Geist, und dadurch macht er es uns lebendig und dadurch geschieht plötzlich etwas, wie wir in der Apostelgeschichte lesen, als die Jünger erstmalig mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, dass sie, ohne dass ihnen jemand sagte, dass sie das machen sollen, darauf achteten, dass niemand Mangel hat. Die haben sich gegenseitig geholfen finanziell. Und es gab keinen Kontrolleur, es gab kein Gesetz, es gab kein, wie soll ich sagen, so eine Art Neukommunismus in der Gemeinde Jesu, wir teilen jetzt alles und so weiter. Das haben die von sich aus gemacht, weil der Heilige Geist ihnen das einfach eröffnet hat. Er hat ihr Herz aufgetan, dass sie nicht nur auf das Ihre geguckt haben, sondern auch, wie es dem anderen geht. Und wenn es ihnen nicht gut ging, haben sie von sich was abgegeben. Also der Heilige Geist macht uns im gewissen Sinne unabhängig und das sagt Jesus auch. Jemand, der aus dem Geist geboren ist, der diesen Geist hat, der ist wie der Wind. Du weißt nicht, woher er kommt, du merkst, er bläst, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Er ist irgendwie nicht so richtig greifbar, aber er ist da. Und das ist dieses spezielle Geheimnis des gesamten Evangeliums. Das Evangelium lebt davon, ihr Lieben, dass wir mit Jesus direkt verbunden sind. Ganz direkt. Nun, wie ist das jetzt? Ich will jetzt mal einer Frage nachgehen. Paulus kam in ein Gebiet um Ephesus herum und da traf er einige Leute, die waren an Jesus gläubig geworden. Und ich lese mal diese Stelle vor. Während Apollos, das hat eine kleine Vorgeschichte, sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Provinzen im Landesinneren. Schließlich kam er nach Ephesus, wo er eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Und jetzt stellt er ihnen eine Frage. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Fragte er sie. Nein, antworteten sie, wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Warum stellt Paulus diese Frage? Ist das so ein christliches Check-up? So, auf welcher Stufe stehst du? Ne? Bist du nur bekehrt oder schon getauft oder geistgetauft? Oder was gibt es eigentlich da drüber? Entrückt? Ja, du bist ja nicht mehr da. Ne? Weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, es ist ja nicht so ein Check-up, wo stehen die, sondern es ist eine essentielle Frage. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Was meint Paulus damit? Er sagt, jeder Gläubige braucht den Heiligen Geist. Aber da steckt noch was in der Frage drin. Und zwar, diesen Empfang des Heiligen Geistes kann man erleben. Wie soll ich so eine Frage sonst beantworten? Versteht ihr? Wenn jemand jetzt sagt, ja, also von meiner Theologie her habe ich den Heiligen Geist empfangen. Also ich bin theologisch der Meinung, ich hätte ihn empfangen. Das ist ja irgendwie eigentlich nichts. Das ist nur so ein Postulat. Sondern Paulus fragt ja, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurde? Das heißt, die Leute müssen ja irgendetwas erlebt haben. Sie müssen diese Frage ja irgendwie beantworten können. Wenn ich frage, hast du schon mal ein Steak gegessen? Und er sagt, rein theologisch ja. Dann frage ich mich, was soll das jetzt bitte bedeuten? Rein theologisch ja. So von einer theologischen Doktrin her habe ich schon mal ein Steak gegessen. Also entweder du hast ein Steak gegessen oder nicht. Ne? Du merkst es spätestens beim Kauen, besonders wenn es etwas zäh ist. Ne? Also irgendwann merkt man es doch. Und genauso diese Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Irgendwann muss man das doch merken. Es muss spürbar sein. Und genau das ist auch gemeint damit, denn wenn wir Jesus folgen wollen, auch im Geist, dann muss er doch auf Sichtweite entfernt sein, sonst kann ich ihm ja nicht folgen. Und genauso der Heilige Geist, er muss in irgendeiner Weise spürbar sein. Ich kann ihn zwar nicht sehen, aber ich muss irgendwie feststellen können, ob ich ihn empfangen habe und ob er mich jetzt in irgendeiner Weise leitet. So wie die Bibel sagt, dass diejenigen, die Jesus angenommen haben, vom Heiligen Geist geleitet werden. Und da sind wir jetzt ganz nah bei Pfingsten. Da geht es jetzt nicht nur um theoretische Theologie, sondern da geht es um Erfahrenes und Erlebtes. Und jetzt kommt das große Problem. Jetzt stimme ich dem zu und sage, ja, es stimmt. Ich kann Jesus im Geist nur folgen, wenn ich ihn auch erlebe, wenn ich diesen Heiligen Geist erlebe, wenn ich erfahre, wenn ich merke, wie er in mir wirkt, das stimmt alles. Wie kann ich das jetzt machen? Und dann kommt diese schreckliche Antwort, überhaupt nicht. Du kannst es nicht. Du kannst Gott nur drum bitten. Und jeder, der es versucht zu erzeugen, der tut sich selbst einen ganz schlechten Gefallen. Das gibt es leider auch. Aber wenn Leute versuchen, die Kraft des Heiligen Geistes oder das Gefühl der Gegenwart Gottes selber zu erzeugen, durch, was weiß ich, Lieder oder indem sie sich in irgendwelche Dinge reinsteigern oder was weiß ich, ihr tut euch keinen Gefallen, wenn ihr das tut. Wir müssen Gott original erleben. Glaubt ihr das? Original, wirklich, wie er wirklich ist. Nicht, wie wir uns irgendwo reinsteigen. Reinsteigern können sich Leute in alles Mögliche. Ne? Ich kann mich, habe ich mal ausprobiert, man kann sich in eine Telefoniephobie reinsteigern. Ne? Also wenn ich so dieses Handy so vor mir habe und das klingelt und ich sage mir ganz doll, ich habe wahnsinnige Angst vor dem Telefon. Ich habe Tiere, ich mag da gar nicht rangehen. Ach, ich mache es schon gar nicht berühren. Es klingelt, hoffentlich klingelt es nicht. Ne? Also wenn ich da mir ordentlich Mühe gebe, irgendwann bin ich drin, in der geschlossenen. Also ihr Lieben, man kann sich in alles Mögliche reinsteigen, aber es geht beim Heiligen Geist um Gott selber. Und die Jünger wurden auch nicht aufgefordert, sich mit irgendwelchen Singsang-Ritualen irgendwo reinzusteigen. Sie sollten einfach nur warten. Einfach nur warten. Das ist, was wir auch müssen. Wir können uns den Heiligen Geist nicht selber geben. Und ich würde es auch schrecklich finden, wenn wir es könnten. Wir können es nicht, wir können Gott nur darum bitten. Nur wenn Gott dann unser Gebet erhört, ihr Lieben, das ist unglaublich, dann weißt du plötzlich, dass Gott dich angenommen hat. Dann weißt du, dass er auf dich reagiert. Und dann entstehen plötzlich Dinge in deinem Leben, nicht nur, dass er dir vielleicht Gaben und Kräfte gibt und so weiter, sondern es entsteht plötzlich eine ganz tiefe Gewissheit, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Ich bin gerade in Diskussion mit einem Biologen über Evolutionstheorie und hin und her und her und hin und es geht immer die Frage, ja oder nein und ich sage immer, weißt du, ich glaube an einen Gott, der aus dem Nichts etwas schafft. Und dann kommen wieder die ganzen Argumente, die ich ja auch vernünftig finde, mit der Embryonalentwicklung ist gleichzeitig quasi eine verkleinerte evolutionäre Entwicklung und so weiter, kenne ich alles. Und ich sage, das kann alles sein. Es sei denn, Gott greift ein. Ein Gott, der aus dem Nichts etwas machen kann, der kann alles machen. Und alles, was er schafft, hat irgendwo eine theoretische Geschichte. Also hat quasi eine theoretische Vergangenheit, die gar nicht existiert. Wenn Gott aus dem Nichts etwas schaffen kann. Aber dieser Glaube ist anderen sowas von suspekt. Damit können sie nichts anfangen. Ich nehme das auch niemand übel, das kann man da nicht verstehen. Aber wenn Gott dein Leben berührt im Heiligen Geist und du plötzlich merkst, der ist wirklich da. Der ist wirklich da. Und er antwortet auch auf meine Gebete und er wirkt auch in mir. Und da passiert wirklich was. Dann sagst du ja, ab heute halte ich alles für möglich. Natürlich gelten die Naturgesetze und so weiter und so fort, aber irgendwo kommt man ja auch immer wieder an Randfragen. Aber dieser Gott, wenn der wirklich da ist, dann ist alles möglich. Und wisst ihr, es ist gar nicht so wichtig, jetzt ständig über die Vergangenheit zu diskutieren, was war und was vielleicht nicht war. Wichtig ist ja, dass dieser Gott, der alles kann, auch heute in deinem Leben etwas tun kann. Und da endet dann meistens auch die Diskussion, wenn jemand plötzlich schwer krank wird. Ich habe einen aus meiner Familie, der ist schon länger gestorben, der ist Pastor gewesen drüben in Kalifornien und seine Frau, er wurde schwer krank. Er war evangelischer Pastor, so richtig lutherisch, ne? Und die Pfingstler drüben, die waren ihm also ziemlich suspekt, bis er schwer krank wurde. Und dann sagt er, schrieb er so in einem Brief, ich bin sogar mal zu Schuller gegangen und habe dafür mich beten lassen. Wenn die Verzweiflung plötzlich hochkommt, dann möchte man so gerne, dass es einen Gott gibt, der Dinge verändern kann. Dass wir nicht quasi den Gesetzen der Natur nur unterworfen sind, sondern dass Gott die auch mal aufheben kann. Und ich will euch ein Geheimnis verraten. Gott kann. Gott kann. Er tut es nicht immer, aber er kann, weil er Gott ist, weil er aus dem Nichts etwas schaffen kann. Und wisst ihr, wenn der Heilige Geist einen Menschen erfüllt, dann kommt diese tiefe Gewissheit, mein Gott kann. Ich kann es nicht erklären und wenn ich es erklären könnte, wäre es auch nicht Gott. Also das erübrigt sich, da brauchen wir auch gar nicht groß diskutieren, sondern er kann und ich habe eine lebendige Hoffnung und ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Darum geht es, wenn es um den Heiligen Geist geht. Und dann kommt noch ein Punkt dazu. Als die Jünger Jesus nachfolgten, da hat Jesus sie ja teilweise beauftragt mit Dingen. Zum Beispiel hat er sie mal ausgesandt. Und dazu gab er ihnen Vollmacht. Sie sollten Dämonen austreiben, sie sollten Kranke heilen und das Evangelium predigen. Jesus hat sie also bevollmächtigt. Er ist nicht selber gegangen. Die Jünger hätten ja auch sagen können, nee, Jesus, das ist uns alles viel zu hoch und das ist auch alles ein bisschen Schnickschnack. Das wollen wir jetzt nicht. Geh du mal mit uns, du kannst die Wunder tun und wir sagen vielleicht was dazu oder auch nicht. Nein, Jesus hat seine Jünger geschickt und er hat sie mit etwas ausgestattet, was er selber mit sich trug, nämlich Vollmacht. Und genau das geschieht auch, wenn Jesus im Heiligen Geist in unser Leben hineinkommt, dann stattet er uns auch aus mit Dingen, die er auch selber hatte. Und manchmal wird der Fokus darauf gelegt, dass es nur um Zeichen und Wunder geht. Nein, es geht nicht nur um Zeichen und Wunder, es geht um Jesus, ihr Lieben. Aber wenn es um Jesus geht, geht es auch darum, dass er Dinge tut und aus Liebe zu den Menschen an und ab mal die Naturgesetze aussetzen lässt und Kranke heilt, Tote auferweckt und gefangene Menschen frei macht. Was die anderen nicht konnten, er kann es, weil er Gottes Sohn ist. Und das kommt alles mit dem Heiligen Geist auch in unser Leben hinein. Gott verteilt die Gaben, also nicht alle haben alles, aber jeder hat etwas, jeder hat ein Stück. Und da kommen natürlich jetzt auch die Gaben und die Kräfte ins Spiel, aber sie spielen nicht die vorderste Rolle, sondern die Taufe im Heiligen Geist braucht jeder Christ, weil damit die Gegenwart Jesu quasi in seinem Leben jetzt weiß ich nicht, welches Verb ich benutzen soll, da ist. Das war jetzt sehr einfach. Und darum wollen wir einfach beten. Ich möchte jetzt gar nicht viel weitersprechen. Es geht um diese Taufe im Heiligen Geist. Christus in uns, erlebbar. Seine Gegenwart. Ich weiß, dass ich weiß. Er stattet uns aus, auch mit seinen Kräften. Er stattet uns aus mit Glauben. Und vor allen Dingen stattet er uns aus mit Liebe. Jemand sagte mal, und dem folge ich komplett, wenn eine Gemeinde Prophezeiungen hat und wie Nummer eins in Zungen redet, während nach jedem Lied ein Zungengesang anstimmt und Glauben hat und Heilung und so weiter, aber keine Liebe, dann taucht das alles nichts. Das Wichtigste, was der Heilige Geist bewirkt, ist Liebe. Aber das heißt nicht, dass das andere jetzt, sagen wir mal, unter den Tisch fällt. Das Wichtigste ist Liebe. Und erst dann, wenn Liebe da ist, glaube ich, dass Gottes Geist wirklich wirkt. Ihr auch? Und das merkt man meistens in der Gemeindemitgliederversammlung, wie viel Liebe so da ist. So, oder wenn mal Streit entsteht oder Konflikte entstehen. Also leider testet sich die Liebe immer in den unangenehmen Situationen aus. Aber so ist das halt mit der Liebe, dass man zusammenhält. Und um diesen Heiligen Geist möchte ich jetzt mit euch beten. Und ich möchte jeden einladen, mit sich beten zu lassen, erfüllt zu werden oder neu erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte ganz besonders unsere Täuflinge, die jetzt vor 14 Tagen getauft wurden, auch einladen, mit nach vorne zu kommen und für sich beten zu lassen, damit sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist oder neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte euch auch Mut machen, dass ihr euch ausstreckt. Nicht nur hinstellt und sagt, Gott, mach mal. Sondern, dass ihr euch ausstreckt, wenn ihr es wirklich wollt. Und wenn ihr es im Moment nicht wollt, dann lasst es einfach. Dann kann man auch am Platz bitten und sagen, Herr, ich weiß gar nicht, ich habe so gar keine Lust auf deinen Heiligen Geist. Das kann man Gott auch sagen. Er wird einem schon eine Antwort schicken. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht auch eine ganz Liebe, weiß ich gar nicht. Gott ist Gott, ich will ihm nichts in den Mund legen. Aber wir dürfen da ganz ehrlich sein. Aber wenn diese tiefe Sehnsucht da ist, ja, ich möchte dir wirklich auf Schritt und Tritt folgen und dafür brauche ich diese ganz enge Verbindung, auch diese spürbare Verbindung. Komm, Heiliger Geist, komm.